Aber es ist eigentlich auch unter der Würde eines solchen Vereins von Almosen abhängig zu sein. Das kann es nicht sein. Das darf in einer Stadt, Gemeinde wie Baden, darf das nicht sein.
Jede dritte Frau in Österreich erfährt ab dem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Das sind 1,1 Millionen Frauen in Österreich. Die Grünen auf Bundesebene haben jetzt einen Dringlichkeitsantrag eingebracht im Parlament, der dieses Nur-Ja-heißt-Ja-Prinzip verfolgt. Stadt und Stimme.
Der Politik-Podcast für dein Baden.
Willkommen bei Stadt und Stimme, dem Politik-Podcast für dein Baden. Mein Name ist Stefan Eitler, ich bin Stadtrat in Baden und heute zu Gast ist ein Stadtratskollege von mir, den wir noch gar nicht bei uns zu Gast hatten im Podcast, Christian Ecker, hallo.
Hallo, servus Stefan und ja, es ist für mich total interessant, dieses neue Medium einmal kennenzulernen, ungewohntes Setting, bin gespannt, wie es wird.
Vielleicht stellen wir dich mal ganz kurz vor, du bist zeitgleich mit mir in den Gemeinderat gekommen. Was sind so deine Themen und mit denen du dich so beschäftigst bei uns Grünen?
Richtig, wir zwei sind zeitgleich gestartet. Ich habe Herbert Först ablösen dürfen, wer in die Politpension gegangen ist. Und meine Themen sind Umwelt, Energie, Klima. Und leite auch den Ausschuss für Umwelt, Energie und Klima. Und ja, bin dort auch schon ein bisschen Fachexperte, so gut man als Politiker auch Fachexperte sein kann. Ja. Im Zivilberuf bin ich Diplom-Krankenpfleger, über diesen Beruf auch Vollzeit aus und ja, ist eigentlich mein Lebensinhalt, ist die Krankenpflege.
Nicht die Grünen, also die Grünen auch.
Die Grünen, selbstverständlich die Grünen auch politisch. Das okay. Eine sind zwei Paar Schuhe und das halte ich auch sehr streng so, ja.
Sehr gut, sehr gut. Wir sitzen heute da, weil wir über ein ganz bestimmtes Thema reden möchten. Ein Thema, zu dem ich normalerweise eigentlich immer sage, da sollten Männer irgendwann einmal ihren Schlapfen halten, nämlich das Thema Patriarchat, Frauen, Gleichberechtigung. Aber wir sind jetzt noch in den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Das rennt noch bis 10. Dezember. Und das Motto dieser diesjährigen 16 Tage ist, Mann kann Gewalt beenden. Nämlich Mann mit Doppel-N. Und Ziel dieser Aktion dieses Jahr ist es ein bisschen so ein Fokus-Shift weg von Frauen als Opfern von Gewalt hin zum Fokus auf Männer als Täter oder als Verursacher oft von Gewalt an Frauen und diesen Dingen. Magst du mal kurz zu dem Thema einleiten, wie dich das beschäftigt? Vielleicht betrifft dich das sogar in der Pflege ein bisschen im Krankenhaus?
Selbstverständlich betrifft mich das in der Pflege. Und ehrlich gesagt, Stefan, wie du mir für dieses Gespräch die Vorbereitung geschickt hast, bin ich erschrocken, weil ich persönlich viel zu wenig mich mit diesem Thema bisher auseinandergesetzt habe. Das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden und da sieht man auch, wie wichtig diese Aktion wie 16 Tage gegen Gewalt an Frauen in Wirklichkeit wichtig ist. Und was mich auch traurig macht, ist, dass es in Baden, in der Stadtgemeinde Baden, eigentlich überhaupt nicht präsent ist. Die MedUni Wien beleuchtet ihre Gebäude orange als Zeichen gegen die Gewalt gegen Frauen. Wo sind in Baden die Gebäude orange? Ja. Gekennzeichnet, kostet überhaupt kein Geld und das fehlt mir. Das fehlt mir genauso, wie es auch die Frauenbeauftragte fehlt, die ja lange Zeit unsere Vizebürgermeisterin AD Helga Kissmer mit wirklich Leib und Blut ausgeübt hat und das fehlt. Und das fehlt eklatant.
Also vielleicht ein bisschen und ein bisschen Fakten einzubringen. Wir haben jetzt bis Ende Oktober hatten wir 13 Femizide in Österreich, 25 schwere Gewalttaten gegen Frauen. Jede dritte Frau in Österreich erfährt ab dem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Das sind 1,1 Millionen Frauen in Österreich. 37% der Frauen in Partnerschaften erleben psychische Gewalt. Und 16% aller Frauen mit intimen Beziehungen haben schon mal körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner erlebt. Diese sexualisierte und auch körperliche Gewalt gegen Frauen, das passiert zum allergrößten Teil im unmittelbarsten Umfeld, also im familiären Umfeld mit den Partnern in den allermeisten Fällen. Und 2025 wurden, und das ist arg, bis September 9.460 Betretungsverbote ausgesprochen. Das sind 41 Betretungsverbote gegen Männer pro Tag. Du hast schon angesprochen, die Helga war Frauenbeauftragte, ein wichtiges Thema für uns Grüne, auch in Niederösterreich, mit der Helga als unsere Landessprecherin, ist jetzt gewesen das Thema der Gewaltschutzambulanzen. Da haben sich die Grünen dafür eingesetzt. Das gibt es in Niederösterreich gar nicht, das gibt es in Wien, das gibt es in Graz. Was Gewaltschutzambulanzen machen, ist es, sollten solche Fälle vorkommen, eben im unmittelbarsten Familienkreis, dann kann man als Frau dorthin gehen und diese Gewaltschutzambulanzen, die in Krankenhäusern sind, sammeln sofort Beweise, Beweismaterial.
So blöd ganz das richtig, ging. Ja.
Ja. Hast du sowas vielleicht in deinem beruflichen schon mal mitgekriegt, in deinem beruflichen Leben?
In meinem beruflichen Leben offiziell nicht.
Ja.
Wir bekommen in meinem Bereich, wo ich arbeite, Unfallopfer, also von der Autobahn, die sich mit dem Auto überschlagen haben. Die kommen zu mir im Schockraum, aber natürlich, selbstverständlich, habe ich sicher auch schon Frauen behandelt oder bei der Behandlung assistiert, wo Gewalt vorhanden war. Auch sexualisierte Gewalt. Mhm. Ganz, ganz sicher. Und ich habe auch schon erlebt, wo eine Frau, wo es offensichtlich war und wo die Frau gesagt hat, nein, sie möchte das nicht zur Anzeige bringen.
Mhm.
Es ist wirklich die Abhängigkeit scheinbar noch so hoch, dass Frauen Angst haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass Frauen Angst haben, hier sich Hilfe auch zu holen. Und Angst kann tödlich sein. Und in Sachen von Femizid ist es wortwörtlich zu nehmen. Es kann wirklich tödlich sein.
Du hast jetzt schon gesagt, ganz richtig, also die Frauen kommen dahin, wollen dann keine Anzeige machen. Ja? Es gibt aber umgekehrt auch oft Fälle von Frauen, die dann erst nach einer langen Zeit oder wenn andere Fälle bekannt werden, draufkommen, ich möchte es jetzt doch bekannt machen.
Ganz genau.
Und was diese Gewaltschutzambulanzen ja machen, ist ja, sie nehmen diese Dinge ja auf, führen ja quasi, also sie bringen das ja gar nicht selbst zur Anzeige, sondern sie nehmen das einmal auf und die Frau kann dann immer noch entscheiden, okay, ich möchte das dann zur Anzeige bringen oder nicht. Aber diese wenigen Stunden nach der Tat, ja, die sind oft entscheidend, was die Beweisführung angeht.
Es werden die Fakten gehortet und gespeichert und auch archiviert. Dass es im Fall des Falles, wenn dann die Frau dann doch wieder Mut fasst, wenn nach einem Gewaltdelikt muss man erst einmal zu sich kommen und wieder Mut fassen und wieder Perspektiven aufbauen. Und wenn das dann geschehen ist und sich die Frau hoffentlich dazu entschlossen hat, den Weg, der nicht leicht ist, zu gehen, nämlich zur Anzeige zu bringen, den Fall, dann werden diese Fakten auch wieder ans Licht geholt und hoffentlich an der Beweisführung zugeführt.
Wir sind jetzt inhaltlich schon bei den, ich sage jetzt mal, ganz schweren Fällen, die dann auch im Krankenhaus landen. Bei diesem Mann kann Gewalt beenden, fängt es aber schon viel früher an. Also das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Männer, die unmittelbar körperliche, physische, psychische Gewalt ausüben, sondern das Kernproblem, das dem ja zugrunde liegt und das wir als das Patriarchat bezeichnen, ist ja viel subtiler. In all den Dingen, die da irgendwie quasi ungerecht ablaufen in unserer Gesellschaft. Und ich finde es da ganz spannend, jetzt bei diesem Mann kann Gewalt beenden, dieser Fokus-Shift. Also dieses Weg vom Frau ist Opfer, ja, sondern der Mann als Täter und in welchen Facetten Männer überhaupt zu Tätern werden. Ja. Das ist ja genauso verbale Gewalt, das ist das Drüberstülpen von Geschlechterrollen beispielsweise. Ja.
Ja. Und die Gewalt hat ein viel breiteres Spektrum als früher bekommen. Es ist eine finanzielle Gewalt, wenn Frauen finanziell abhängig sind von ihrem Partner. Es ist eine Cybergewalt, das heißt auch im digitalen Raum findet Gewalt statt, in der Sprache. Es ist eine sexualisierte Gewalt, eine häusliche Gewalt, mit Hand und Fuß womöglich. Und es ist ganz einfach, es findet nicht öffentlich statt, sondern im Geheimen, in der Wohnung und darüber zu sprechen, als Opfer, aber auch als Täter, ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, aus dieser Beklemmung herauszukommen. Und da muss wirklich ein gesellschaftlicher Ruck gehen. Und darüber bin ich, deswegen bin ich über diese Diskussion auch sehr froh, dass darüber diskutiert wird.
Aber du hast ja schon richtig gesagt, quasi auch Männer müssen drüber reden. Also es gibt ja jetzt, seit die Grünen in der Bundesregierung waren, auch vermehrt Männerberatungsstellen.
Richtig.
Die quasi Männer beraten, dahingehend Gewalt aufzulösen bei sich, also quasi die Hintergründe für das eigene gewaltvolle Verhalten quasi aufzuklären, drüber zu reden, sich therapeutische Hilfe zu suchen zum Beispiel. Ja. Also das ist auch was, das ist noch nicht so lange her, das gibt es in Österreich noch nicht so lange. Ja. Und so wie du gesagt hast, Gewalt wird auch in dieser Diffizilität immer besser wahrgenommen, weil früher, also dass man Kinder schlägt als Erziehungsmethode, ja, das war vor 30, 40 Jahren vielleicht noch eher Usus, als es heute ist. Ja. Genauso wie Gewalt im ehelichen Bereich. Ja. Auch Vergewaltigung in der Ehe wird heutzutage ganz anders wahrgenommen. Ja.
Es wird thematisiert. Vor allem. Ja. Es wird, Gott sei Dank, wird es thematisiert.
Ja.
Und das ist einmal das Wichtige, dass etwas thematisiert wird und trennt deswegen auch diese Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die ja eigentlich 365 Tage gegen Gewalt an Frauen heißen sollte, so wichtig ist, ja, dass man darüber redet, dass ja, man mal die Leute auch aus der Isolation herausholt. Isolation ist immer ganz, ganz schwierig und birgt schon den Keim der Gewalt eigentlich in sich.
Mhm.
Und ja, ich bezeichne es immer so ein bisschen, oder ich sehe das immer sehr gern so als zwei Welten. Die Welt der Frau dreht sich viel, viel schneller als die des Mannes. Und die Welt des Mannes ist eigentlich in den 70er Jahren stehen geblieben. Im Patriarchat, in diesem Rollenbild. Der Mann ist der Starke, der Mann bringt das Geld nach Hause. Nur diese Zeit gibt es nicht mehr. Hm. Die sind vorbei. Die Frauen stemmen Beruf, stemmen die Care-Arbeit, sind wirklich, wirklich wahnsinnig gefordert in Kindererziehung. Und die Männer sind großteils leider in den 70er Jahren stehen geblieben.
Hm.
Und das merkt man. Das merkt man auch an der Anspannung. Es ist eine gewisse Anspannung da, die gesellschaftlich nur mehr ganz, ganz schwer auszuhalten ist. Auch für mich als Mann ist es ganz, ganz schwer auszuhalten.
Hm.
Und ehrlich gesagt, begebe ich mich lieber auf den Planeten der Frauen, wo sich ein bisschen schneller dreht, aber wo man zumindest auch mithelfen kann, dass man da eine gewisse Gleichberechtigung herstellt. Und
was man ja unterschätzt oder was man quasi als Mann, wenn es jetzt um das Thema geht, immer unterschätzt oder außen vor lässt, ist ja, dass das Patriarchat, wenn ich mal jetzt diesen großen Begriff hernehme, ja uns als Männer genauso negativ beeinflusst, wie es Frauen beeinflusst. Ja? Vielleicht jetzt im Körperlichen weniger, aber es beeinflusst insofern, dass wir ja auch Gefangene sind in diesen Rollenbildern und auch Männer ein Problem damit haben zu sagen, dieses ganze Rollenbild mit, man muss der Starke sein, ich muss ins Fitnessstudio gehen, ich muss da jetzt ein Alpha, Omega, irgendwas Mann sein, einen wahnsinnigen Druck ausübt, ja, und dieser Druck entlädt sich dann in den unterschiedlichsten Facetten. Das kann eben sein Gewalt gegen Frauen, das kann sein, ich muss jetzt auf der Straße sein, ich muss in der Schule jemanden mobben oder sonstige Dinge. Also das ist ja nichts, was mich irgendwie, das ist ja was mich irgendwie quasi, wie soll ich sagen, einschließt zu einem gewissen Grad.
Ganz genau.
Also ich kann nicht frei sein, wenn ich jetzt das Gefühl habe als Mann, ich möchte quasi femininen Zügen irgendwie mich hingeben, ja, oder feminine Dinge machen, von denen man halt glaubt, dass sie feminin sind. Ja, kann das aber nicht, weil die Gesellschaft sagt, nein, du als Mann darfst das nicht machen.
Was glaubst du, was los war, wie ich mich entschieden habe, Krankenpfleger zu werden?
Ja.
Wie da teilweise meine Freunde in den 90er Jahren reagiert haben, was, du willst Krankenpfleger werden, das machen ja nur Frauen, so ein Blödsinn. Mittlerweile hat sich das Blatt komplett gewendet, die Krankenpflege ist viel männlicher geworden und das ist auch gut so. Und das tut dem Beruf auch wahnsinnig gut, dass wir wieder ein bisschen männlicher geworden sind, weil wir ganz einfach dann auch, und das klingt, und das sieht man eigentlich schon, diese Perversion, dass dann der Beruf auf einmal eine höhere Wertigkeit hat. Es sind mehr Pfleger in dem Beruf und auf einmal wird aufgezeigt, was Pflege leisten kann. Mhm. Auf einmal bekommt das eine höhere Wertigkeit. Und das ist eigentlich traurig.
Ich wollte gerade sagen, das ist wieder, so.
Aber diese Entwicklung, diese Entwicklung nehme ich natürlich als Krankenpfleger sehr positiv wahr.
Ja.
Aber es ist im Prinzip pervers.
Ja, ja. Also wenn es um dieses Ansprechen geht, wir reden jetzt drüber unter uns. Bei uns ist das ganze Thema natürlich, ich sage jetzt einmal, wir haben da jetzt eine einhellige Meinung drüber, wie man diese Themen und dieses auch politisch angehen sollte. Aber was ich immer sage bei dem Thema ist, wenn wir es jetzt quasi besser machen wollen als Männer, ja, als derjenige, der jetzt mitverantwortlich ist, dann ist aus meiner Sicht der wichtigste Kontext, in dem Männer sowas ansprechen können, immer unter anderen Männern. Am Stammtisch, beim Fußball, beim Training, wo auch immer. Ja, wenn dort quasi, ich sage jetzt einmal, blöde Sprüche kommen, wenn dort irgendwie sexistisches Verhalten an den Tag kommt. Du kannst als Mann am allermeisten verändern, wenn du das dort ansprichst. Das ist wahnsinnig, also so nehme das zumindest ich auf, es ist wahnsinnig mühsam, weil du dort dann immer als, na, bitte, jetzt war ja nicht so gemeint, du bist ja nur ein Spaß.
Man ist dann ganz gleich die Spaßbremse.
Du bist dann die Spaßbremse. Ja, ich glaube aber wirklich, dass du bei Männern, bei anderen Männern, wirklich nur was auslösen kannst da oben, wenn du das in diesen Kontexten ansprichst. Ja?
Das schon und sicherlich auch, und das ist vielleicht die eine Schnittmenge mit dem Klimawandel, auch mit dem Vorleben. Und ganz einfach authentisch leben und es so tun, wie man es für richtig hält. Und das habe ich Gott sei Dank in meinem Leben so halten können. Bin dafür teilweise natürlich auch bewundert worden, teilweise, dass ich in Karenz war, dass ich den Namen meiner Frau angenommen habe. Aber in Wirklichkeit ist das ganz normal. Da braucht man niemanden bewundern oder irgendwie loben oder sonst irgendwas. Das soll die Normalität sein. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen, dass immer wieder gesagt, ah, toll, der Christian ist in Karenz gegangen und was weiß ich was. Und ihr habt es wirklich halbe gemacht. Und nein, es ist nicht toll, es ist normal. Ja. Es muss normal sein. Das ist die Normalität, aus meiner Sicht.
Kommen wir wieder zurück vielleicht ein bisschen zu diesem Gewaltthema. Die Grünen auf Bundesebene haben jetzt einen Dringlichkeitsantrag eingebracht im Parlament, der dieses Nur-Ja-heißt-Ja-Prinzip verfolgt. Bisher war es ja so, dass Nein heißt Nein, das heißt, eine Frau sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht, diese Anbahnung oder diese sexuelle Handlung oder was auch immer durchführen. Die Grünen gehen jetzt einen Schritt weiter, so wie es in skandinavischen Ländern schon länger der Fall ist, dass nur ein Ja, auch wirklich ein Ja und eine Einwilligung zu sexuellen, intimen Handlungen, wie auch immer, ist. Ja? Und auch das ist ein Fokus-Shift, nämlich in der Verantwortung und auch in dieser Beweislastumkehr so ein bisschen, ja, zu sagen, es liegt nicht in der Verantwortung einer Frau, zu beweisen, dass sie irgendwann Nein gesagt hat, ich möchte das nicht, weil das kann eine Frau in manchen Fällen auch gar nicht, ja, weil sie unter Druck ist, weil sie körperlich unter Druck gesetzt wird, sondern der Mann muss einmal beweisen, wo war denn überhaupt jemals die Zustimmung, ja, schriftlich oder mündlich oder wie auch immer. Wann hast du als Mann jemals von der Frau die Signale bekommen, das, was du da gemacht hast, durftest du machen? Ja, das ist jetzt am 18. November war das im Nationalrat eben behandelt worden. Die SPÖ und die NEOS haben das unterstützt, die ÖVP und die FPÖ natürlich leider nicht. Es ist sehr schade. Ich habe, glaube ich, heute ist Stand 10.000 Stimmen, hat die Petition auch von den Grünen dazu erhalten. Also die läuft noch, die kann man weiterhin unterstützen.
Ich halte sag ja. 10.001, weil ich habe sie noch nicht unterstützt, also, muss ich das machen. Also meine Stimme kommt noch dazu, also sind wir schon auf 10.001.
Sehr gut. Genau, also das rennt noch, auch das ist glaube ich so ein weiterer Schritt, einfach was diesen Fokus angeht. Einfach
richtig,
dieses,
ja.
Wie rede ich drüber, wie denke ich über diese ganzen Dinge nach?
Und es hat mich einmal auch zum Nachdenken darüber gebracht, ja. Weil ehrlich gesagt, mir war das noch vor 14 Tagen komplett fremd. Ja? Also ich habe da, das ist nicht meine Materie und ich begebe mich jetzt auch auf Glatteis und man muss nicht für alles Experte oder Expertin sein, ja? Das muss ich auch sagen. Habe mich aber jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch schon ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt und zuerst einmal gedacht, ja, ob jetzt Nein ist Nein oder Ja, ist eigentlich ziemlich wurscht. Ja? Also es ist beides eigentlich, sollte klar sein. Ja? Mhm. Wenn es dann aber darum geht, eben wie du gesagt hast, die Beweislast anzutreten und dass dann plötzlich bei einem Nein ist Nein-Regelung die Frau, die beweisen muss, dass sie Nein gesagt hat. Und ich war selber mal, mir ist das einmal passiert im Zug, war ein Fahrgast gewalttätig einem anderen gegenüber. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass ich Eier in der Hose habe und nein, ich hatte sie nicht. Ich bin nicht aufgestanden, ich war wie gelähmt. Ich habe nichts machen können. Und nicht vorzustellen, wie es einer Frau in etwaiger Situation, wenn es um sexuelle Gewalt geht oder überhaupt um Gewalt geht, wie es einer Frau in dieser Situation geht. Die kann nicht Nein sagen. Also so gesehen, wenn man das so sich vor Augen führt, ist eigentlich der Schritt, den auch schon 18 EU-Länder gegangen sind, mit der Ja-ist-Ja-Regelung, mit der Konsensregelung, eigentlich ein logischer, Es gibt schon die Beispiele, man muss nicht das Rad immer neu erfinden. Man kann auch in die skandinavischen Länder raufschauen, was die wirklich für positive Erfahrungen gemacht haben und dann auch umsetzen und Verantwortung zeigen. Und das ist in der Politik wichtig, Verantwortung zu zeigen. Und das ist eine Chance dazu. Und da hat die Bundesregierung jetzt was zu tun.
Wir haben vorher schon ganz kurz über diese Gewaltschutzambulanzen geredet. Es gibt auch natürlich Frauenberatungsstellen. Wir haben auch in Baden eine mit der Undine. War jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder Thema, weil aufgrund der Sparmaßnahmen der jetzigen Stadtregierung auch die wieder ein bisschen in Bedrängnis kommen. Die erfüllen aber als Verein eine wichtige Rolle für uns als Gesellschaft, die der Staat in diesem Fall nicht übernimmt. Ja. Sie ist quasi Anlaufstelle für Frauen in Notsituationen. Sie unterstützt bei psychischer, physischer Gewalt unmittelbar, auch wenn was länger her ist. Sie haben auch Notwohnungen für Frauen, die in solchen Situationen sind. Und denen fehlen jetzt noch einige tausend Euro. Die Stadt hat die Förderungen dahingehend gestrichen. Und es ist halt auch gerade jetzt in diesen 16 Tagen gegen Gewalt ein Wahnsinn, dass wir über sowas überhaupt diskutieren müssen.
Ja. Was mir in der Diskussion rund um den Verein Undine fehlt, ist das Wort Mehrwert. Dieser Verein bietet in der Stadtgemeinde Baden einen unheimlichen Mehrwert. Müsste die Stadtgemeinde Baden all die Leistungen, die dieser Verein erbringt, aus eigener Hand zahlen, müssen sie deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Und der Bedarf ist leider da.
Plus die Folgen, die dann dadurch entstehen, oft.
Ja. Plus die Folgen. Selbstverständlich, auch das kostet Geld, hast du vollkommen recht. Und es klingt für mich zynisch, wenn dann ein Markus Riedmeier, ich zitiere ihn jetzt nicht genau und ich habe das Zitat jetzt nicht da, aber wenn sozusagen die Vereine erst dann kommen sollen zur Stadtgemeinde und um Förderungen ansuchen, wenn der Hut brennt. Mhm. Die Vereine in dieser Stadt sind das Rückgrat. Das gibt unserer Stadt einen enormen gesellschaftlichen Mehrwert. Und wenn die Vereine erst kommen, und ich bin selber Obmann eines Vereins, wenn die Vereine erst kommen, wenn der Hut brennt, dann entsteht ein Flächenbrand in dieser Stadt. Mhm. Ein Flächenbrand in dieser Stadt an Vereinen, der schwer zu löschen sein wird und der dieser Stadt, auch, und davon bin ich überzeugt, einiges an Reputation kosten wird.
Ja. Vor allem sind das ja Strukturen, das sind ja zivilgesellschaftliche Strukturen, die mühsam aufgebaut worden sind und wenn die einmal kaputt sind, sage ich jetzt einmal, ja, sowas wieder aufzubauen, ist 10-mal mühsamer, als jetzt da zu unterstützen. Und unterstützen, also unsere Kolleginnen, die Sabine Macher hat jetzt 1.000 Euro gespendet, die Helga hat auch schon 1.100 Euro gespendet, damit die eben ihre Leistung weiterbringen können. Aber die Sabine hat auch ganz klar gesagt, es kann nicht sein, dass solche Vereine, die solche Leistungen bringen, von privaten Spenden abhängig sind.
Und es hat auch diese Vorschläge gegeben, die Vereine sollen sich selber helfen mit Flohmärkten. Nur an wen hängt denn die Arbeit, wenn sie einen Flohmarkt organisieren? Wieder an den Frauen. Die sind nicht dazu da, Flohmärkte zu organisieren, sondern professionelle Arbeit zu leisten und den Frauen, die in wirklichen Extremsituationen sind, professionell zu helfen. Und ich betone das Wort professionell. Da geht es um Professionalität. Da geht es jetzt nicht um die Organisation von Flohmärkten. Das ist nicht in der Stellenbeschreibung eines Vereins, der ein Frauenhaus betreut und der Frauen ein Obdach gibt, wenn es zu Hause wegen Gewalt nicht mehr geht. Und ja, es ist super, dass die Helga und die Sabine hier finanzielle Unterstützung geleistet haben, nämlich ganz schön eine substanzielle finanzielle Leistung. Aber es ist eigentlich auch unter der Würde eines solchen Vereins von Almosen, und es sind Almosen, abhängig zu sein. Das kann es nicht sein. Das darf in einer Stadt, Gemeinde wie Baden, darf das nicht sein.
Wir sind gespannt, wie es mit Undine weitergeht. Wir hoffen, dass wir da noch Finanzierungsmöglichkeiten finden, auch aus öffentlicher Hand. Ich bin auch gespannt, wie es mit den Kolleginnen und Kollegen im Parlament weitergeht, mit der Kampagne Nur Ja heißt Ja. Und wie es im Land weitergeht, mit den Forderungen nach Gewaltschutzambulanzen in Niederösterreich. Vielen Dank fürs Dasein. Wir hören und sehen uns vor der Kamera und vor dem Mikrofon sicher noch einmal. Vielleicht reden wir dann über deine Kernthemen Energie, Umwelt, Klima und so weiter.
Sehr gerne.
Wir haben nächste Woche wieder Gemeinderatssitzung. Das heißt, nächste Woche bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts werden wir wieder über die ein kleines Update geben über die Inhalte der Gemeinderatssitzung. Und für Dezember haben wir noch einen Gast, den möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Eine Spezialfolge quasi wieder.
Surprise, ja. Surprise.
Ja, du weißt es auch noch nicht. Also insofern, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder und danke fürs Dasein.
Danke für die Einladung.